Gepriesen und gelobt sei der Herr auch am heutigen Morgen. Wir wollen am heutigen Morgen auf eine Stelle hören aus dem Alten Testament, aus 1. Samuel 16. 1. Samuel 16. Und der Herr sprach zu Samuel: Bis wann trägst du noch Leid um Saul, da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht mehr König sein soll über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ausersehen. Samuel aber sprach: Wie soll ich hingehen? Wenn Saul es erfährt, so wird er mich töten. Und der Herr sprach: Nimm eine junge Kuh mit dir und sprich: Ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Schlachtopfer einladen. Ich aber will dir zeigen, was du tun sollst, sodass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Und Samuel machte es so, wie es ihm der Herr gesagt hatte, und begab sich nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm zitternd entgegen und sprachen: Bedeutet dein Kommen Frieden? Er sprach: Ja, Frieden. Ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer ein. Und es geschah, als sie hereinkamen, da sah er Eliab an und dachte: Gewiss ist hier vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel: Schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Und er sprach: Diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Da ließ Isai den Schammah vorübergehen. Er aber sprach: Diesen hat der Herr auch nicht erwählt. So ließ Isai 7 seiner Söhne vor Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai: Der Herr hat diesen nicht erwählt. Und Samuel fragte den Isai: Sind das alle jungen Männer? Er aber sprach: Der Jüngste ist noch übrig, und siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai: Sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis der hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen, und er war rötlich mit schönen Augen und von gutem Aussehen. Und der Herr sprach: Auf, salbe ihn, denn dieser ist's. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Stellen wir uns einmal vor, dass wir eine wichtige Stelle neu zu besetzen hätten. Sei es nun in der Gemeinde, in der Firma oder auch, das ist ganz besonders passend, in der Regierung. Wie würden wir wohl vorgehen? Stellen wir uns vor, wir wären auf der Suche nach einem Partner fürs Leben. Wie würden wir wohl auswählen? Oder stellen wir uns vor, dass wir ein neues Auto kaufen wollten. Welche Kriterien würden wir wohl anlegen? Immer wieder in unserem Leben werden wir vor die Aufgabe gestellt, dass wir uns entscheiden müssen. Und immer wieder müssen wir uns fragen lassen, nach welchen Gesichtspunkten wir vorgehen und nach welchen Maßstäben wir urteilen. Ist es zum Beispiel bei der Gemeindefrage der berufliche Hintergrund des Bewerbers? Hat er studiert und vielleicht sogar einen Doktortitel? Bei der Wahl des Partners, ist es da das, ich spreche jetzt aus männlicher Sicht, ist es jetzt das blonde Haar und der üppige Busen, der mich anzieht? Oder wie sieht es beim Auto aus? Reizt mich die Farbe oder bei Männern wahrscheinlich eher die große Maschine, wie viel PS das Auto hat? Fragen über Fragen, doch wie soll ich sie beantworten? In unserer heutigen Bibellese wird der Prophet Samuel mit solchen Fragen konfrontiert. Oder vielleicht etwas anders formuliert, Samuel bekommt eine Lehrstunde Gottes, die ihm die Sichtweise des Herrn ganz neu groß werden lässt. Samuel, ein Prophet Gottes, der den Menschen Gottes Botschaft zu bringen hatte. Er wird in einer äußerst wichtigen Angelegenheit vom Herrn persönlich angesprochen. Es geht um die Neubesetzung sozusagen der Königsstelle. Und wer von euch fleißig die Nachrichten schaut, der weiß im Moment, ich erwähne Amerika, ich erwähne Österreich, die Geschichte, die da jetzt das letzte Jahr uns beschäftigt hat, Italien, auch Frankreich und auch unser Vaterland Deutschland im Moment. Wir erleben, welche Wogen eine solch wichtige Entscheidung aufwirft. Wir haben zwar keinen König mehr, aber die Stelle des Staatsoberhauptes, des Präsidenten oder auch der Bundeskanzlerin sind in unserem Lande, denke ich, vergleichbare Positionen. Das heißt, welche Eigenschaften, welche Fähigkeiten muss man für solch ein wichtiges Amt mitbringen? In der Bibel steht hier ganz am Anfang diesbezüglich eine Aussage, die leider bei den gerade erwähnten Wahlen unserer Politiker oftmals völlig außen vor bleiben. Das heißt nämlich hier in unserem Bibeltext, und der Herr sprach zu Samuel, ich will dich senden. Das A und O, das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende ist hier Gott der Herr persönlich. Es ist nicht Samuel, der diese Entscheidung getroffen hat, sondern Gott bringt hier seinen Willen zum Ausdruck. Ich will. Und Gott ist es, der bei der Umsetzung seines souveränen Willens genauso souverän auf Samuel zurückgreift. Ich will dich senden. Und gleich am Anfang der Predigt möchte ich uns auch allen die Frage stellen, wer sendet dich eigentlich aus? Sendest du dich selbst aus, da du dich für die beste Wahl hältst? Oder ist es Gott der Herr, der dich sendet? In unserem Fall hat Gott nicht nur Samuel als Boten auserwählt, sondern auch das Ziel ist klar vorgegeben. Ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ausersehen. Wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir an ganz, ganz vielen Stellen, dass es bei Gott keine Zufälle gibt. Er weiß ganz genau, was er tut. Bei der Besetzung unserer menschlichen Führungsposition geht es da zuweilen etwas anders zu. Aber Gott ist anders. Und ein Beispiel, was mir in den Sinn gekommen ist, was für mich da ganz beispielhaft ist, ist die Vorbereitung des letzten Abendmahles in Lukas 22. Ihr kennt die Geschichte. Ich will trotzdem noch mal ganz kurz drauf eingehen. Es kam aber der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passa schlachten musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin, bereitet uns das Passa, damit wir es essen können. Sie aber sprachen zu ihm, wo willst du, dass wir es bereiten? Bis dahin ist die Sache noch relativ banal, will ich nicht sagen, aber bis dahin ist die Sache noch relativ klar. Aber dann kommt das Entscheidende. Und er sprach zu ihnen, siehe, wenn ihr in die Stadt hineinkommt, so wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Dem folgt in das Haus, wo er hineingeht, und sprecht zu dem Hausherrn: Der Meister lässt dir sagen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann? Und jener wird euch einen großen, mit Polstern ausgelegten Obersaal zeigen. Dort bereitet es zu. Sie gingen hin. Bei Menschen würde man jetzt vielleicht ergänzen, sie gingen hin und nichts passierte. Bei Gott heißt es, sie gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passa. Das heißt, wir sehen, was Gott ankündigt. Das tritt ein. Und in unserer Bibelstelle steht nun jedoch auch etwas, was wir immer wieder in der Heiligen Schrift finden. Und wenn wir ehrlich sind, was wir auch persönlich mit Sicherheit kennen: Wir Menschen zweifeln und hadern oftmals mit Gottes Anweisungen. Aber Samuel sprach: Wie soll ich hingehen, wenn Saul es erfährt? So wird er mich töten. Gott jedoch, der das Herz des Menschen sieht, weiß hier im Falle des Propheten Samuel, dass er nicht unwillig war, sondern sich lediglich begründete, also aus seiner Sicht begründete Sorgen machte. Und daher reagiert Gott an der Stelle, in dem es heißt: Und der Herr sprach: Nimm eine junge Kuh mit dir und sprich: Ich bin gekommen, um den Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Schlachtopfer einladen. Ich aber will dir zeigen, was du tun sollst, sodass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Ja, Gott kann manchmal ganz praktisch sein. Er gibt hier Samuel einen Ratschlag, einen ganz, ganz praktischen Ratschlag, wie Samuel es möglichst geschickt anstellen könnte, dass diese ganze Aktion zunächst einmal unauffällig wirkt. Und, was wichtig ist, er versichert ihm nochmals seinen Beistand und seine Wegweisung. Und auch hier wieder sehen wir, Gott macht keine Fehler. Wir merken es daran, dass Gottes Einschätzung bezüglich Samuels Herzenshaltung die richtige war. Es heißt nämlich dann: Und Samuel machte es so, wie es ihm der Herr gesagt hatte, und begab sich nach Bethlehem. Der fängt jetzt nicht wieder an zu diskutieren. Sondern es ging gar nicht darum, dass er unwillig war. Das heißt, dass nachdem das ehrliche Problem, was Samuel hatte, von Gott ausgeräumt worden ist, dann gehorcht Samuel sofort. Und auch an dieser Stelle sollten wir kurz innehalten und Gottes helles Licht einmal auf uns scheinen lassen. Wo bestehen bei uns ehrliche Fragen gegenüber Gottes Ratschluss, gegenüber Gottes Wort? Und wo beginnt die offene Rebellion? Wo verstehe ich etwas wirklich nicht und wo weigere ich mich bewusst, da ich etwas einfach nicht tun möchte, obwohl es von Gottes Wort her geboten wäre? Im Übrigen auch an uns Eltern und Großeltern gerichtet. Bei der Kindererziehung ist das eine der entscheidenden Fragen, zu unterscheiden, wo ein Kind wirklich eine Frage hat, wo es etwas nicht versteht, wo ich als Vater oder als Mutter oder als Opa oder Oma weise reagieren soll, dem Kind etwas erklären, oder wo es nur darum geht, dass das Kind etwas, was man ihm gesagt hat, nicht ausführen will. Also die Aufforderung: Bitte bring deinen Teller in die Küche, braucht keine philosophische Diskussion nach sich ziehen. Dann ist das auszuführen. Ja? Also dann ist nicht die Frage, warum gerade diesen Teller und so weiter. Dann heißt es, das wird ausgeführt. Aber beispielsweise, wenn man den Kindern sagt, gestern Abend hatten wir so einen Fall, man geht nicht mit fremden Menschen mit, wenn die einen ans Auto wegen mir rufen. Da ist natürlich klar, dass ein Kind fragen wird auch. Warum? Und da muss man als Eltern dann weise antworten. Von daher ist es immer schwierig. Gott hat immer den Blick ins Herz, den haben wir nicht. So können wir auch fehlgehen. Aber wichtig ist zu unterscheiden, ist es eine ehrliche Nachfrage oder ist es sozusagen schlicht Verweigerung, Rebellion, wie auch immer. Passend zur Jahreszeit, ja gut, Winter oder kurz vergangenes Weihnachtsfest in Lukas 1, ist auch so ein Beispiel, was wir alle kennen. Hier geht es um Maria. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria. denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Gleiches Muster. Maria hatte natürlich allen Grund, sich zu wundern. Sie hatte nicht mit Josef geschlafen. Plötzlich sollte sie schwanger sein. Der Engel erklärt an dieser Stelle diesem ganz jungen Mädchen, man möchte fast sagen behutsam und liebevoll, warum dies alles mit rechten Dingen zugeht. Und Maria reagiert genauso wie Samuel. Sie sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Das heißt aber keine Rebellion oder ähnliches. Nein, sie hat was nicht verstanden und der Engel geht auf sie ein. Das Paradegegenbeispiel steht gar nicht weit entfernt. Die Geschichte mit Zacharias. Da war auch ein Engel erschienen und hier verlief die Sache ja völlig anders. Der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias. Denn dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist in fortgeschrittenem Alter. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, auch da allein die Sache, wie der Engel sich hier vorstellt. Das ist auch schon mal sozusagen, die Frage ist, wer ist das hier? Also wir kennen das aus dem Berufsleben. Ob jetzt sozusagen die Putzfrau einem etwas sagt oder der Chef persönlich. Das mag noch ein gewisser Unterschied sein. Und deshalb sagt der Engel hier auch ganz klar, ich bin Gabriel. Er nennt seinen Namen. Der vor Gott steht. Da ist kein Zweifel mehr möglich. Und bin gesandt zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können, bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Zacharias wird hart angepackt. Die Frage ist, wenn man jetzt die Bibel vielleicht etwas oberflächlich mal liest, vielleicht kommt man auf die Idee, na Gott weiß vielleicht auch nicht immer, was er will. Doch, doch, er weiß genau, was er will. Und die Frage, warum der Engel hier mit Strafe reagiert, und bei Maria hat er doch so fürsorglich reagiert, ist ganz einfach. Wir hatten, ich glaube im Dezember war es so kurz davor, in einer Predigt, da ging es um Zacharias. Und der Engel sagt ja ganz am Anfang zu ihm, dein Gebet ist erhört worden. Und hier ist der Knackpunkt. Zacharias, alter Mann, ein alter Mann, war schon lange mit Gott unterwegs. Und er hatte zum Herrn gebetet. Und jetzt war sein Gebet plötzlich erhört worden. Tja, und nun? Jetzt fehlte ihm der nötige Glaube daran, dass Gott dieses Wunder nun auch vollbringen konnte. Und hier reagiert Gott damit, dass Zacharias stumm bleiben muss bis zur Geburt. Und vielleicht geht es uns manchmal ja auch im Leben so. Wir beten und beten und bisweilen glauben wir vielleicht schon gar nicht mehr daran, dass da sich was tut. Vielleicht ist es schematisch schon geworden. Ja, ich bete und bete vielleicht auch immer das gleiche Gebet, aber vielleicht glaube ich gar nicht mehr daran, dass was passiert. Aber Gott, heißt es, greift ein zu seiner Zeit. Und wir sehen, bei Gott gibt es keine Zufälle und keine Fehler. Er sieht ins Herz und seine Entscheidungen sind immer begründet. Wenn wir nun in unserer Stelle weiterlesen, heißt es dann, da kamen die Ältesten der Stadt ihm zitternd entgegen und sprachen, bedeutet dein Kommen Frieden. Bei der Vorbereitung musste ich etwas schmunzeln bei den Worten. Da kommt der Prophet Gottes, man erkennt ihn und sofort meldet sich bei den Menschen das schlechte Gewissen. Vielleicht ist es aber auch, man kann es auch anders sehen, vielleicht ist es auch ein Zeichen dafür, dass die Menschen noch nicht gleichgültig gegenüber Gottes Wort und seiner Botschaft geworden sind. Sie wissen zumindest um Gottes Macht und fürchten sich vor dem, was da aus dem Munde Samuels verkündet werden könnte. Und auch hier die Frage, wie steht's mit dir? Hast du noch Ehrfurcht vor Gott oder ist er dir gleichgültig? Wenn Gott Strafen ankündigt, fürchtest du dich oder machst du dir Gedanken oder sagst du, na gut, dann ist das halt so. In den letzten Jahren hat auch in unserem Land diesbezüglich ein beängstigender Werteverfall stattgefunden. Ich las unlängst in der Zeitung, dass bis vor nicht allzu langer Zeit, es ist nicht viele Jahre her, da war es so, dass die Uniform einem Polizisten beispielsweise Schutz gewährte. Die Menschen respektierten die Uniform und sie hatten eine gewisse Ehrfurcht, einen gewissen Respekt. Man sieht das manchmal in alten Filmen. Da kommt der Schutzmann, wie er damals noch hieß, wegen mir nur mit einem Gummiknüppelchen in irgendeine Bar rein. Und die Leute kloppen sich wegen mir wild. Sie sehen den Polizisten und jeder bleibt stehen in Hab-Acht-Stellung und hat erstmal Respekt. Das heißt, wenn der auftauchte, hatte man einen gewissen Respekt und gegebenenfalls auch wie in unserer heutigen Bibelstelle auch ein schlechtes Gewissen. Heutzutage hat sich das völlig gewandelt. Das heißt, wer heute eine Polizeiuniform trägt, der muss wissen, dass das, es ist Wahnsinn, aber es ist so, oftmals heute eine Einladung dafür ist, die Polizisten zu bespucken, zu beschimpfen und sie zu schlagen. Und was sozusagen noch viel unglaublicher ist, aber auch das ist wahr, dass auch Rettungskräfte und Feuerwehrleute diese Erfahrung machen. Und diese Entwicklung setzte zwar schon Ende der 60er Jahre im Zuge der Studentenrevolte ein, was die Polizei betrifft, aber diese krassen Entwicklungen, die gibt es erst in ganz jüngster Zeit. Und klar ist auch, das muss uns klar sein, jedem Einzelnen von uns, dass ein Gemeinwesen, eine Gesellschaft unter solchen Umständen nicht wird existieren können. Es ist doch ein Wahnsinn. Das heißt, ich muss Polizei zu den Rettungseinsätzen hinzuziehen, damit die Rettungssanitäter nicht vermöbelt werden. Ja, oder wann haben wir es jemals erlebt, dass schwer bewaffnete Polizisten die Weihnachtsmärkte schützen müssen? Auch das ist ja so ein Punkt. Das sind alles Entwicklungen, die sind weit rein böse. Auf unsere Bibelstelle zurückkommend, ist es jetzt so, dass Samuel auf jeden Fall, wo er da kommt, die Menschen beruhigt. Er sagt, ich komme in Frieden. Und dann macht er das, was Gott sozusagen auch ihm empfohlen hat. Er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer ein. Und es geschah, als sie hereinkamen, da sah er Eliab an und dachte, gewiss ist hier vor dem Herrn sein Gesalbter. Und hier kommen wir nun zu der Bibelstelle an dem heutigen Morgen, die ich für ganz zentral halte. Es ist eine ganz kleine, eine unscheinbare Stelle, die man beim schnellen Lesen vielleicht übersehen würde. Sie besteht auch nur aus 7 Worten. Da sah er Eliab an und dachte. Und es sind im Leben manchmal die unscheinbaren Dinge, die oftmals eine große Bedeutung haben. Bei der Vorbereitung der Predigt und bei dem Lesen dieser Stelle kam mir zunächst einmal eine völlig andere Szene in den Sinn, auf die man vielleicht nicht sofort kommen würde. Nämlich die Verführung der Eva durch die Schlange im Garten Eden in 1. Mose 3. Da heißt es nämlich im Vers 6, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von der Frucht und aß. Gleich zu Beginn der Heiligen Schrift, also gleich auf den ersten Seiten, vielleicht bis zu der Stelle, wo dann manche Leute lesen und dann die Bibel wieder weglesen. Oftmals ja so, manchmal fängt man an, ein paar Seiten zu lesen und dann legt man ein Buch auch wieder weg. Also, wenn Menschen nur wenige Seiten in der Bibel lesen, dann kommen sie an diese Stelle. Und ganz am Anfang macht Gott uns hier vertraut, wie wir Menschen, ich sage jetzt mal, konstruiert sind, wie wir beschaffen sind. Und auch der Teufel wusste dies und er weiß es natürlich auch immer noch. Wir Menschen nehmen zunächst einmal nur die äußere Hülle wahr. Wir sehen nur das, was offensichtlich ist. So wie Eva die Frucht ansah und sie verlockend fand, so war auch Samuel zunächst nur auf das Äußere fixiert. Samuel sieht Eliab an und sofort beginnt er zu denken. Auch Eva sieht die Frucht und fängt dann an zu überlegen und zu denken. Aber in beiden Fällen geschieht das, ohne vorher Gott um Rat zu fragen. Ganz wichtig. Und hier sind wir mitten im Leben des Menschen und natürlich auch mitten im Leben des Christenmenschen angelangt. Wie oft beurteilen wir Dinge, wie oft urteilen wir nach dem äußeren Schein, nach dem, was offensichtlich zu sein scheint. Hier sind sie wieder, die Beispiele aus meiner Einleitung und wer Zeitung liest, der kennt das. Es kommt immer wieder vor, dass zum Beispiel falsche Ärzte praktizieren. Sie praktizieren, weil sie bei der Einstellung falsche Zeugnisse vorgelegt haben, aber was vielleicht noch viel wichtiger ist, weil sie das entsprechende Auftreten haben, was wir sozusagen von einem Arzt erwarten. Oder aber wir kaufen schrottreife Autos, ja, die der Händler nur irgendwie so ein bisschen aufgehübscht hat, die jedoch hinter der nächsten Kurve auseinanderfallen. Und auch das kennt jeder von uns. Suchen sich Menschen Partner, die zwar optisch viel hermachen, die aber unter Umständen keine wiedergeborenen Christen sind. Ich persönlich kenne diese Fälle. Bei einem Auto mag es ärgerlich sein. Wenn nur was abfällt, ohne dass was passiert ist, dann ärgert man sich und hat was gelernt. Aber mit dem falschen Ehepartner ist das nicht so einfach. Das heißt, ein Ehepartner, der nicht wiedergeboren ist, kann ein Fallstrick auch für den Gläubigen werden. Und ich kenne das selbst aus meinem Umfeld, und wo dann Menschen plötzlich nicht mehr in die Gemeinde gehen und. Und wir Menschen tappen oftmals in solche Fallen rein. Wir erfahren übrigens hier in der Samuel-Stelle nicht, was der Samuel sich denn so dachte, aber wir können uns das Ganze ja auch selber denken, denke ich mal. Ne? Jetzt habe ich dreimal das Wort denken verwendet, aber wir kennen das ja. Wir beurteilen Menschen zunächst einmal nach dem Äußeren. Wie groß und muskulös sind sie? Haben sie vielleicht teure Bekleidung an? Ist ihre Kleidung gepflegt? Sind sie intelligent oder eher doof? Und hier in der Nähe von Düsseldorf kann man das ganz selber testen, persönlich testen. Also man braucht nur auf die Kür zu fahren in Düsseldorf. Man zieht sich wegen mir die ältesten Klamotten an, zerstruppelt sich die Haare, nimmt die Aldi-Tüte in die Hand und geht mal durch die teuren Geschäfte auf Shoppingtour und schaut mal, wie man euch wahrscheinlich behandeln wird. Mit viel Glück dürft ihr vielleicht den Laden betreten. Kleider machen Leute, kennen wir alle. Und ich nehme an, Samuel wird so oder so ähnlich gedacht haben. Aber Gott gibt ihm eine ganz andere, oder gibt ihm eine Antwort, die in eine ganz andere Richtung geht. Aber der Herr sprach zu Samuel: Schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und hier haben wir ja indirekt auch die Antwort. Gott lässt uns hier in Samuels Herz blicken. Samuel achtete auf das Aussehen und den hohen Wuchs, aber dies war nicht Gottes Sichtweise. Gott, der Herr, der schaut ins Herz und er beurteilt Menschen nach völlig anderen Kriterien. Und so geht es, ich will jetzt mal sagen, ein bisschen flapsig formuliert, so geht es nun munter weiter, munter insoweit, dass da ein Sohn nach dem anderen aufmarschiert. Da rief Isai den Abinadab, ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Und er sprach, diesen hat er auch nicht erwählt. Da ließ Isai den Schammer vorübergehen und so weiter. Und dann heißt es, jetzt sind da die sieben Söhne vor Samuel vorübergegangen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat diese nicht erwählt. Zunächst einmal eine bestimmt nicht ganz einfache Situation für diesen Samuel. Mann für Mann, Sohn für Sohn marschieren hier vorbei und keiner ist es. Nebenbei bemerkt, auch hier ist es ja so schön, dass die Bibel uns immer wieder auch so einen Spiegel vorhält. Es ist interessant, hier marschieren sieben Söhne vorbei. Die Menschen damals hatten noch viele Kinder. Auch das lehrt uns die Bibel immer wieder. Die Menschen konnten sich dementsprechend zum Beispiel auch nicht auf jedes Kind so konzentrieren, wie wir das heute machen. Heute ist ja oftmals das Problem, man hat nur ein Kind. Und dann konzentriert sich sozusagen die ganze Liebe, die ganze Hoffnung, der ganze Reichtum, was auch immer, auf das eine Kind. Und die Kinder sind oftmals überfordert. Ja, es gibt ja Chinesischkurse für Kindergartenkinder, dann gibt es den Geigenunterricht, den Reitunterricht. Und da packt man alles in das eine Kind. Und das geht dann oftmals schief. Naja, damals waren es auf jeden Fall noch mehrere Kinder. Jetzt sind die aber alle da aufmarschiert und keiner ist es. Und Samuel fragte den Isai, sind denn das alle jungen Männer? Weil er ja den Auftrag hatte, er sollte da einen auswählen, also kommt ihm da wahrscheinlich in den Sinn. Irgendwas kann hier nicht stimmen. Er aber sprach, der Jüngste ist noch übrig und siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen. Denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Hier ist übrigens auch eine Sache interessant, die man mal erwähnen muss. Das Geheimnis dieser Vorgehensweise, sag ich mal. Es gab natürlich eine Rangfolge bei diesen jungen Männern. Der Älteste wurde zuerst geholt und dann geht das so Step by Step, Schritt für Schritt durch. Und am Ende war nur noch einer übrig, nämlich der David. Und das Lustige ist, den hatte man gar nicht erst geholt. Den hatte man nicht geholt, weil man als Mensch gedacht hat, na, der kann es ja gar nicht sein. Ja, so unwahrscheinlich schien wohl seine Wahl. Ihn hatte man gleich bei den Schafen gelassen, sozusagen. Menschlich, verständlich, aber vor Gott hatte diese Entscheidung keinen Bestand. Wir finden übrigens, auch das ist schön, die Bibel versucht uns Gläubigen oder uns Menschen die Sache immer so klar zu machen, dass wir es wirklich auch verstehen. Wir finden immer wieder Parallelen. Und in der kurz vorherigen Weihnachtszeit im Neuen Testament gibt es ja die Paradestelle, die das auch nochmal ausführt. Matthäus 2. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des König Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Na, warum kamen die nach Jerusalem? Die sprachen nämlich, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Ja, warum Jerusalem, ist klar. Die gehen natürlich zunächst mal zum König. Also wenn es einen neugeborenen König gibt, dann gehe ich nach Jerusalem. Genauso wie ich zunächst mal den ältesten Sohn mir angucke und nicht den jüngsten, der bei den Schafen ist. Denn die Weisen aus dem Morgenland haben Jesus natürlich auch im Palast erwartet und nicht in irgendeinem Stall. Doch, das ist uns allen klar, aber ich befürchte, dass wir Menschen trotzdem so denken. Das heißt, wenn heute Morgen der Herr Jesus erscheinen würde, wenn er hier in der Gemeinde erscheint, würde er vielleicht jetzt beim Frank vorbeikommen. Wenn er in Deutschland vorbeigeht, würde er in Berlin bei Frau Merkel vorbeischauen. Also man geht so ein bisschen davon aus, von der Hierarchie. Jesus wird ja nicht zu irgendeinem Obdachlosen gehen. Aber wir sollten uns hier nicht täuschen. Vor 2000 Jahren waren es Hirten, die zunächst von der freudigen Botschaft erfuhren und dann erst die Weisen aus dem Morgenland. Und im Falle des Propheten Samuel mag jetzt die Spannung gestiegen sein, es blieb ja nur noch einer übrig. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich, mit schönen Augen und von gutem Aussehen. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn. Denn dieser ist's. Endlich kommt die erlösende Botschaft. Der Jüngste ist es, den Gott auserwählt hat. Schön war er im Übrigen auch noch. Und was das Wichtigste ist, Gott gibt hier, und das ist das Entscheidende, seinen Segen. Auf salbe er ihn, denn dieser ist es. So, Ende gut, alles gut, könnte man meinen, aber zunächst einmal ist die Frage natürlich die, was will uns der Herr wohl mit dieser Geschichte mitteilen? Nun, ich glaube, es sind mehrere Dinge. Zunächst einmal ist es eine generelle Warnung an uns bezüglich der Hybris, der Überheblichkeit des Menschen. Wir Menschen denken immer, dass wir alle Dinge genau wissen, einschätzen und beurteilen können. Und je höher wir klettern, je mehr Titel wir haben, desto mehr Einfluss, Macht und Anerkennung haben wir in der Regel. Und nun kommen wir vielleicht in die Gemeinde Jesus und glauben, dass das hier auch so sein muss. Insgeheim glauben wir vielleicht auch, dass wir vor Gott besser dastünden, wie so manch armer Schlucker. Gott hat uns doch so sehr ausgezeichnet und Gott macht ja auch keine Fehler. Ich bin vielleicht wirklich so gut und Gott hat mich deshalb so gesegnet. Würde keiner offen zugeben, aber so oder so ähnlich denken wir vielleicht insgeheim. Doch Gott stellt hier in der Bibel immer und immer wieder ein Stoppschild auf. Ich hätte noch viel mehr Beispiele auch anführen können für Situationen, wo Gott die Unterprivilegierten, die Ausgestoßenen, die, so wie im Falle Davids, überhaupt nicht in Frage kommenden erwählt hat. Und mit jeder dieser Entscheidungen macht Gott deutlich, dass er es ist, der Dinge gelingen lässt und nicht die Weisheit der Menschen. Gott ist souverän und wählt aus, wen er auswählen will. Und noch aus dem Schwächsten und Kleinsten kann Gott einen Bezwinger der Goliaths dieser Erde machen. Und das ist die Botschaft, die definitive Botschaft auf dieser Bibelstelle. Es ist aber auch gleichzeitig eine Warnung an Menschen, die schon sehr lange mit Gott unterwegs sind. An alle Samuels in dieser Gemeinde. Oder nicht nur in dieser Gemeinde, in allen Gemeinden. Nicht nur in dieser, ist Quatsch. In jeder Gemeinde. Selbst nach Jahrzehnten mit Gott bist du immer noch auf Gottes Hilfe angewiesen. Auch wenn du 100 Jahre alt bist, so bist du immer noch auf Gott, auf seine Gnade, auf seine Hilfe, auf seine Führung angewiesen. Denn auch dann ist es noch Gottes Gnade, und zwar seine Gnade allein, die dich im Zweifelsfall das Richtige erkennen lässt. Und ist das nicht wunderbar, ihr Lieben? Keiner von euch, die mich jetzt hier angucken, ist ein toller Kerl. An keinem von euch hat Gott wohlgefallen. Auch an mir nicht. Und auch die Ältesten, vom Alter her und auch von der Position in der Gemeinde, sind nicht besser. Und das ist eine frohe Botschaft. Das ist eine wirklich frohe Botschaft. Es ist auch deshalb eine so tolle Botschaft, weil sich hier keiner schämen muss, auch wenn er vielleicht erst ganz neu mit Jesus unterwegs sind. Wir sind alle Sünder, die von der Vergebung Gottes leben. Ob du nun 2 Monate mit Jesus unterwegs bist oder aber 20 Jahre. Und vielleicht ist ja der eine oder andere unter euch, der auch denkt, ich habe in meinem Leben so viel Mist gebaut, da kann ich nicht zu Gott kommen. Nein, gerade dann kannst du kommen. Und oftmals denken wir ja auch nur von unseren Mitmenschen, na, bei denen im Leben klappt das so toll. Das ist Quatsch. Auch in den anderen Ehen gibt es Schwierigkeiten. Auch andere Familien haben Probleme. Und deshalb ist es auch wichtig, dass gerade die, die vielleicht schon länger mit Jesus unterwegs sind, auch jüngeren Geschwistern einfach mal etwas aus ihrem Leben erzählen und vielleicht auch sagen. Auch ich kenne das, wo irgendeiner, von dem ich wirklich dachte, Mensch, das läuft ja alles wunderbar, und der zu mir sagte, nein, nein. Auch wir hatten zum Beispiel schwierige Zeiten in unserer Ehe, wo ich dachte, echt? Und deshalb ist es wichtig, einfach mal zu sagen, auch bei mir läuft nicht immer alles rund. Auch ich brauche die Gnade Gottes. Und nur das Sühneopfer Jesu am Kreuz lässt dich tadellos vor Gott stehen. Und nur durch den Tod seines Sohnes hat Gott dir einen Weg in den Himmel geebnet. Was sollst du nun tun, wenn du schon lange mit dem Herrn gehst und heute Morgen plötzlich gemerkt hast, dass auch du oftmals hier überheblich gehandelt hast? Tue Buße. Sei dankbar. Erstmal sei dankbar. Sei Gott dankbar, dass er heute zu deinem Herzen gesprochen hat, und tue Buße. Gott wird keinen Sünder zurückweisen, der in bußfertiger Haltung vor seinem Thron erscheint. Und was ist mit dir, der du heute Morgen vielleicht zum ersten Mal mit Gottes Wort konfrontiert wurdest? Wenn du dich persönlich von Gottes Wort angesprochen fühlst, so danke ebenfalls Gott. Seid dankbar, solange Gott mit euch spricht. Wenn Gott nicht mehr mit euch spricht, dann ist das furchtbar. Es ist Gnade, wenn der Herr Menschenherzen anrührt. Bekenne vor Gott deine bisherigen Sünden und bitte ihn um Vergebung. Erkenne an, dass du von dir allein dieses sündige Wesen niemals alleine wirst ändern können. Nur durch Jesu, stellvertretenden Tod am Kreuz, wirst du vor Gott reingewaschen dastehen können. Und wenn du dies heute Morgen noch nicht so ganz verstehen kannst, so frage einen Pastor, einen Ältesten, einen Menschen, der schon vielleicht länger mit dem Herrn unterwegs ist. Und sei dir versichert, wenn Gott ein Werk in einem Menschen begonnen hat, so wird er nicht ruhen, bis der Mensch einstmals in die ewige Herrlichkeit eingehen wird. Und deshalb möchte ich heute Morgen auch mit einem Wort schließen, was mir immer wieder im Leben Mut macht. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestellt zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Amen.